Heute zu Gast bei Behind the Sea Sascha Meyer. Sascha ist CEO bei Moja. Die Leute, die aus dem hanseatischen Raum kommen und viel das geteilte Fahren nutzen, die kennen Moja sicherlich. Ich bin selbst auch begeisterter Nutzer und ja, ich würde euch auf jeden Fall mal empfehlen, da vorbeizugucken, beziehungsweise gerade wenn ihr in Hamburg seid, nutzt das mal, sind wirklich sehr, sehr tolle Busse. Sascha hat sich auch scherzeshalber selbst als Kleinbusunternehmer mit 565 E-Bussen beschrieben. Ich fand das ganz lustig. Die ganze Company ist ja digital, aber ja, alles dazu gibt's gleich im Podcast, also bleibt unbedingt dran. Er hat mit mir dann auch über seinen Werdegang erst zum Chief Product Officer und dann zum CEO gesprochen, dass er ganz früh auch schon von einem sehr guten Chef und Mentor beeinflusst wurde und dass sein Weg auch eher über so dieses persönliche Verhältnis zu seinen Managern und Managerinnen ging. Das finde ich sehr klasse. Ich sehe das auch ähnlich. Deswegen gibt's da auf jeden Fall in dem Gespräch sehr viel zu lernen. Meiner Meinung nach war das ein sehr organisches und auch dynamisches Gespräch. Ich musste Sascha gar nicht viel Fragen stellen. Er hat mir eigentlich seine Best Practices, seine Learnings, seine Tipps und auch seine sehr gesunde Sicht auf Karriere einfach von ganz selbst erzählt. Also, wenn ihr das alles jetzt hören wollt, dann geht auf jeden Fall rein in den Podcast, gebt euch die 30 Minuten, ich freue mich. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Sascha, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, Franz. Schön, da zu sein.
Absolut, ich freue mich richtig drauf. Ich bin ja Moja-Fan, wie ich dir im Vorgespräch schon mal erzählt habe. Du bist CEO bei Moja, deswegen stell uns doch mal kurz dich vor, deine Rolle und was du aktuell alles so machst.
Ja, Sascha Meyer ist mein Name. Ich bin 43 Jahre alt, wohne in Hamburg, zwei Jungs und verheiratet mit meiner lieben Frau und bin CEO bei Moja seit jetzt 2 Jahren, bin allerdings schon seit Dezember 2017 hier vorher in der Rolle als Chief Product Officer und hatte dann die Ehre, die Geschicke von Moja entsprechend zu übernehmen und jetzt in den Bereich des autonomen Fahrens, was für uns einer der großen, wichtigen Entwicklungen ist, entsprechend das Unternehmen weiterzuführen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe dann auch gleich noch ein paar Fragen zu den Themen und zu den Challenges, die ihr da gerade habt. Bevor wir das machen, ich habe jetzt gesagt, ich bin Moja-Fan. Wahrscheinlich gibt es da einige da draußen, gerade so, die aus dem hanseatischen Raum kommen, die kennen das. Aber stell uns doch noch mal kurz vor, was Moja macht, wer ihr seid und gib uns da so ein bisschen Hintergrundinfo.
Klar, also ich kann mich auf unterschiedliche Arten und Weisen vorstellen. Das eine ist, ich kann sagen, ich bin Kleinbusunternehmer, ja, weil wir betreiben in Hamburg und Hannover insgesamt eine Flotte von 565 vollelektrischen Kleinbussen. Wie benutzen wir die? Wir bringen Menschen von A nach B, also ganz klassisch Personenbeförderung, das Ganze aber eben digitalisiert mit dem Twist, dass wir nicht exklusiv Menschen befördern, wie man das vielleicht vom Taxi kennt oder vom Rufmietwagen, sondern viel mehr, dass wir alle Fahrten teilen. Und wir haben uns intensiv damit auseinandergesetzt, was braucht es denn, damit dieses Teilen auch für alle Menschen eine ganz coole Experience ist. Und da haben wir nicht nur ein spezielles Auto zusammen mit unserer Mutter Volkswagen gebaut, sondern eben auch dafür gesorgt, dass wir eben Komfort, Sicherheit, Privatsphäre und vor allem auch Verlässlichkeit mit in dieses ganze Erlebnis vom Digitalprodukt, von der Bestellung bis eben dann zum Fahrpersonal durchziehen. Und das sorgt dafür, dass wir jetzt über 10 Millionen Menschen befördert haben hier in Hamburg, seitdem wir im April 2019 gestartet sind und wir eben hier eine sehr, sehr hohe Zufriedenheit haben mit unserem Dienst. Und eine der großen Herausforderungen ist natürlich, wie geht es mit so einem Produkt weiter? Wir haben Hamburg ganz bewusst eben als Leuchtturm positioniert. Wir wollen hier rausfinden mit einer größten Flotte. Wir sind einfach der größte batterieelektrische Betreiber von einem solchen Fahrdienst in Europa. Und wir wollen eben rausfinden, wie funktioniert das? Ja? Was kann man besser machen? Und wie kann man dann ein Produkt auf die Welt bringen, das in Europa zum Einsatz kommen kann als Teil des öffentlichen Verkehrs? Also ganz bewusst zu sagen, unser Produkt soll genutzt werden von Verkehrsunternehmen in Europa, die dann eine Lösung haben, um zwischen den ganz großen Gefäßen, Bus und Bahn und eben dem Carsharing, dem Scooter, noch eben ein kleines Instrument in der Mitte zu haben, um eben ja komfortablere und bequemere Fahrten für die Menschen anbieten zu können, die eben sonst auch eher mal in ihrem eigenen Auto sitzen würden.
Mhm. Ja, das ist interessant, ja. Kannst du so richtig sagen, was eure Zielgruppe an Leuten ist? Also wie gesagt, man sagt ja zum Beispiel irgendwie so, ja, also mit dem Scooter würde ich jetzt fahren, wenn ich zum Beispiel auf jeden Fall kein Gepäck dabei habe, so, das würde wenig Sinn machen. Und ja, ab einer gewissen Länge und bei einem gewissen Wetterbedingungen kann ich natürlich nicht mit dem Scooter fahren. Dann Taxi ist vielleicht so die individuellste Version, das ruft man sich und dann fährt man, wo man immer auch hin will, ist vielleicht dann dementsprechend natürlich auch teurer und vielleicht nicht so ökologisch. Kannst du sagen, was so genau euer Sweet Spot ist oder adressiert ihr eigentlich alle Leute, die befördert werden wollen?
Ja, also im Wesentlichen adressieren wir die Fahrten, wenn du ein bekennender ÖPNV-Nutzer bist, die mal nicht gut für dich funktionieren. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Entweder die Verbindung ist nicht gut. Beispielsweise, ich wohne im Nordosten von Hamburg. Wenn ich mal zum Flughafen muss, dann ist es so, ich müsste sonst mehr oder weniger fast bis zum Hauptbahnhof in die Stadt reinfahren, um dann wieder zum Flughafen rauszukommen. Also sogenannte Tangentialverbindungen. Das dann mit dem Taxi zu fahren, ist eine Möglichkeit. Dann habe ich halt eine exklusive Beförderung. Aber für mich ist auch vollkommen okay, weil ich kann ja ein bisschen vorplanen, dass ich dann mit einem Moja fahre, dann ist es eine geteilte Fahrt, die vielleicht auch einen kleinen Umweg drin hat, um andere Menschen aufzunehmen oder wieder auch abzusetzen, aber eben mir dann das gute Gefühl gibt, dass ich eben nicht ein Fahrzeug mehr oder weniger leer zu mir gerufen habe, um es dann wieder, nachdem die Fahrt stattgefunden hat, leer woanders hinfahren zu lassen. Und das ist so ein Stück weit die ein Case, der gut funktioniert. Was auch ein häufiger Anwendungsfall ist Familien. Man hat ja häufig das Problem, wenn man Kinder hat, kennt man das, mit dem Taxi zu fahren oder mit der U-Bahn, ist dann doch mal mit Gepäck, wenn es auf Reisen geht, nicht die optimale Lösung. Und da bieten wir halt eine ganz gute Form, weil wir verlässlich einen Kindersitz und eine Sitzerhöhung im Fahrzeug haben. In Begleitung von Erwachsenen fahren Kinder bei uns auch kostenfrei, so dass nur der Erwachsene bezahlen muss. Und das ist eben eine schöne Ergänzung. Und dann, wir kennen es alle, gibt es auch mal hin und wieder die eine Fahrt am Tag, wo man sagt, na, da müsste ich jetzt eigentlich das Auto nehmen, weil ich muss morgens zum Arzt, der ist schlecht angebunden oder es wird zu lange dauern, um dann ins Büro zu kommen. Und da sind wir dann einfach die gute Ergänzung, die ermöglicht, dass die Menschen dann eben zwar ihre Pendelwege mit der U-Bahn, mit den Bussen, mit den Bahnen machen, aber eben dann diese eine Fahrt, die vielleicht das verhindert hätte und dann die Menschen doch ins Auto genötigt hätte, weil es eben dann eine einfache und gute Lösung ist, dann doch in die Lage versetzt, eben geteilte Mobilität zu nutzen. Und so positionieren wir uns eben nicht als Silver Bullet. Also wir sagen jetzt nicht, du kannst mit Moja deinen Umzug machen oder wir sind das Schnellste oder das Beste. Da gibt es ganz andere Modelle, sondern es ist eben eine Ergänzung, die im Mix dafür sorgt, dass man einfach nochmal mehr Möglichkeiten hat, in der Stadt von A nach B zu kommen und das eben geteilt und nicht exklusiv.
Ja, super interessant. Man ist jetzt im Podcast, das heißt, man kann natürlich kein Bild dazu, aber ich empfehle es auch mal den Leuten, auf die Website zu schauen und sich mal so einen Bus anzugucken, weil das kann man sich schlecht vorstellen, aber die sehen schon sehr, ich finde, sehr futuristisch aus und sind innen schon sehr komfortabel, fast schon superior designed. Also es ist nicht so, dass man da jetzt auf so einen kleinen Bus trifft mit so einem Stoffbezug aus den 80er Jahren, wo man nicht so genau weiß, was das für ein Muster sein soll, sondern das ist schon, sieht schon ein bisschen anders aus.
Ja, ganz genau. Wir haben am Anfang, als wir losgelegt haben bei Moja, uns die Frage eben gestellt, so was hält Menschen davon ab zu teilen? Und ein ganz wichtiger Punkt, den wir in unseren Fahrzeugen durchgezogen haben, ist, dass jeder Sitz einzeln erreichbar ist. Als wir begonnen haben, eben in den USA vergleichbare Dienste zu testen, dann war es der übliche Toyota Prius, wo man dann über die Rückbank über andere Menschen drüber klettern musste und dann mit Körperteilen in Kontakt kam, wo man sagt, ist mir vielleicht jetzt doch ein bisschen zu intim, dann ist mir der Preis und der positive Aspekt, geteilte Mobilität zu nutzen, dann vielleicht doch egal. Und deswegen haben wir gesagt, das ist so ein Konzept, das durchgezogen werden muss. Privatsphäre auch vielleicht in dem Fahrzeug einfach zu erkennen. Wir haben sehr weit nach vorne gezogene Kopfstützen, so ein bisschen wie in einem Business-Class-Sitz im Flugzeug, dass man eben nicht eine direkte Sichtlinie haben kann. Das heißt, wenn ich mich nach hinten lehne und dort eben mich an den Sitz mehr oder weniger anschmiege, dann kann auch niemand jetzt direkt mich sehen, was natürlich auch dann dafür sorgt, dass man sich eben auch so ein Stück weit geborgen fühlt und eben auch kleine Details wie USB-Anschluss oder dass man sein Gepäck immer im Blick hat, wenn man was Größeres mit dabei hat, also nicht Sorge haben muss, dass hinten jemand dann beim nächsten Haltepunkt seinen Koffer auslädt. Ja. Das sind viele so Aspekte, wo wir uns drüber Gedanken gemacht haben und wo wir einfach merken, das Fahrzeug und das Design um dieses Fahrzeug macht eben auch viel aus, dass die Leute sagen, oh, es ist ein guter Service, den nutze ich gerne. Und eben das Batterieelektrische, es ist einfach ein schönes, ruhiges Fahrgefühl, es entspannt. Wir sorgen auch dafür, dass unser Fahrpersonal entsprechend sich an die Straßenverkehrsordnung hält, eben die Geschwindigkeitslimits auch einhält, die keinen Druck im Nacken haben, jetzt auf besonders viele Touren zu fahren, wie das vielleicht im Taxi mal der Fall ist und man dann im niederen Tiefflug durch die Stadt fliegt. Und das sorgt eben dafür, dass man auch rundum dieses Gefühl hat, es ist eben eine sichere Alternative.
Ja, super interessant. Wie gesagt, wir linken das auch gerne mal in die Shownotes, dass sich die Leute das mal angucken können. Und wer natürlich in der Gegend ist, der soll das auf jeden Fall mal nutzen. Wie gesagt, Bekannte und ich, wir nutzen das gerne auch, wenn ich da auf Business-Trips bin und natürlich auch zum Abends nach Hause kommen, wenn man nicht mehr selber fahren kann oder Carsharing nutzen kann in der Art. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du sonst noch machst neben der Rolle als CEO bei Moja. Da gibt es ja noch ein paar Themen. Gib uns da mal ein paar Einblicke.
Ja, als Volkswagen-Unternehmen ist es für uns natürlich auch wichtig, das Thema autonomes Fahren mit in unseren Service zu integrieren. Das ist für uns einer der ganz wesentlichen Schlüssel, um nachher dafür sorgen zu können, dass eben unser Produkt nachhaltig wird. Ja, und nicht nur aus der ökologischen Perspektive, dass wir eben teilen, das könnten wir heute schon, sondern vor allem auch aus einer wirtschaftlichen und aus einer Skalierungsperspektive. Wir leben in der Zeit eines demografischen Wandels. Fahrpersonal ist allen Ortes knapp. Wir importieren in Deutschland mittlerweile Busfahrende aus Afrika und aus dem Süden Europas, um sicherzustellen, dass überhaupt noch Buslinien fahren können. Und deswegen ist für uns klar, mit dieser doch auch Beförderung, mit die viele Fahrende erfordert, muss der Weg zum autonomen Fahren eben gehen, um sicherstellen zu können, dass wir den Dienst, den wir entwickeln und den die Kunden gut finden, auch eben in der Breite in Anwendung bringen können. Und deswegen habe ich noch eine zweite Rolle, das ist die eines Chief Marketing Officers beziehungsweise eines Chief Commercialization Officers. Also ich kümmere mich um den Go-to-Market der autonomen Fahrzeuge im Zusammenspiel. Wir nennen das die AD-Allianz, also all der beteiligten Unternehmen innerhalb der Volkswagen-Gruppe, um eben unseren autonomen ID.Buzz in Deutschland, aber eben auch USA und Rest Europas auf die Straße zu bringen. Und das ist quasi eine Tätigkeit, wo ich dann ab und zu mal die Hüte wechsle und eben eine breitere Perspektive einbringe und Moja eben hier ein ganz wichtiger Baustein in diesem Go-to-Market. Was mache ich sonst noch? Ich bin im UITP, das ist für die, die es nicht kennen, der Weltverband des öffentlichen Personennahverkehrs. Da habe ich die Ehre, Vice Chair einer Division zu sein. UITP teilt sich auf in zwei Dimensionen und eine ist eben davon der Bereich Shared Mobility. Und dort arbeiten wir mit ganz vielen unterschiedlichen Arbeitsgruppen daran, Themen wie Carsharing, Micromobility, aber auch eben Ride-Hailing, Ride-Pooling als Bestandteil des ÖPNVs zu verankern. Und dann gibt es noch so ein, zwei, ich sag mal, kleinere Projekte, wo ich beispielsweise hier im Plenum der Handelskammer in Hamburg dafür sorge, dass ein Stück weit die Wirtschaft Gehör findet in politischen Prozessen und man sich hier eben ehrenamtlich auch einbringt. Und auf der anderen Seite bin ich noch Beirat eines Business Clubs, der in Deutschland aktiv ist.
Cool. Und St. Gallen noch, da bist du ja auch als Lecturer noch tätig, oder?
Korrekt, das ist ein ganz tolles Programm. Dort gibt es einen Studiengang, beziehungsweise einen Zertifikatsstudiengang, so heißt er, glaube ich, offiziell, in dem man ganz spezifisch über Mobilität viel erfährt, viel lernen kann. Das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, aber eben ist, dass dort Menschen aus der Branche eben auftauchen, sowohl auf der Seite der Dozenten, aber eben auch auf Seiten der dort Lernenden. Ist es so, dass da eben ganz viele Menschen mit ganz viel tiefer Expertise auftauchen, um eben mehr zu lernen und sich eben über die, ich sag mal, Trends und aber auch Herausforderungen auszutauschen. Und das mache ich jetzt seit über 3 Jahren und es ist immer ein hervorragender Austausch und eine sehr, sehr gute Qualität dessen, was man dort nicht nur vermitteln darf, kann man viel tiefer reingehen als beispielsweise jetzt auf einem Vortrag oder auf einer öffentlichen Veranstaltung und was man eben auch an Austausch dort erfährt. Deswegen sehr empfohlen, dort einmal reinzusehen.
Super. Ja, ich bin immer wieder fasziniert, was meine Gäste und Gästinnen alles so parallel sozusagen schaffen. Da gehört bestimmt ein gutes Zeit- und Selbstmanagement dazu. Gehen wir wahrscheinlich gleich dann noch mit rein. Aber erzähl uns doch mal, wie bist du ins C-Level gekommen? Also wie hat sich die erste Chief Product Officer-Rolle ergeben? Und nenn uns einfach mal so die Meilensteine und vielleicht auch die Momente, wo du, weiß ich nicht, entweder Glück oder strategisch den richtigen nächsten Schritt gemacht hast, um dahin zu kommen.
Ja, da muss ich vielleicht fast ein bisschen früher anfangen. Meine erste Rolle als Geschäftsführer und ich würde mal sagen Mini-CEO, die war im Jahr 2007. dort habe ich für das Unternehmen, für das ich damals tätig war, ein kleines Startup aufgebaut im Bereich Qualitätsmanagement und Mobilfunk. Und der entscheidende Aspekt damals war einfach einen ganz tollen Mentor und Chef zu haben. War ein inhabergeführtes Unternehmen, der einfach in mich vertraut hat, der mir damals mit Mitte 20 einfach auch die Chance gegeben hat, auszuprobieren, Fehler zu machen und zu lernen. Und deswegen bin ich Michael Lützenkirchen einfach auch zutiefst dankbar, dass er damals eben den Mut gehabt hat, mich auf diese Reise zu schicken. Und wir haben dieses Unternehmen aufgebaut. Hat sich herausgestellt, doofe Idee, in der Weltwirtschaftskrise ein Produkt mit Qualitätsfokus zu positionieren. Es hat zwar super funktioniert und war dann auch später Teil eines Verkaufs, aber ich habe mich dann im Jahr 2010 entschieden, da auszusteigen und habe gesagt, ich will jetzt, nachdem ich viele Jahre Mobilfunk gemacht hatte, am Anfang meiner Karriere, dann mal die Chance haben, unterschiedliche Branchen zu sehen, bin in die Beratung gegangen. Und die Beratung hat mir letztendlich ermöglicht, sehr viel zu lernen über unterschiedliche Organisationen. Wie ticken die Menschen, was funktioniert nicht. Nicht nur auf einer fachlichen Seite, also der Frage, wie baut man gute digitale Produkte, was ist eine gute Strategie, sondern vielmehr auch auf der Seite, was sind Patterns und Strukturen, die mir gefallen haben, wo ich gesagt habe, da sind Leute, die sind motiviert, die haben Spaß an der Sache und die arbeiten dann auch gerne an kniffligen Problemen und bringen das Unternehmen so nach vorne. Und die Zeit, die habe ich sehr genossen, weil sie sehr, sehr intensiv war, wie Beratung eben so ist und einem viele Einblicke gibt und hat dann auch dazu geführt, dass ich damals, als mein erster Sohn auf die Welt kam, gesagt habe, ja, also jetzt möchte ich eigentlich nochmal richtig anpacken, möchte nochmal richtig das, was ich gesehen habe, nicht nur drüber sprechen, sondern einfach auch selber nochmal aktiv werden und hatte dann die Chance, damals bei Moya einzusteigen als Head of Product oder CPO eben und dieses Produkt aufzubauen. Und dann sind wir auf einen Wachstumspfad gegangen, weil als ich gestartet bin, da bestand das Team aus 20, 30 Leuten, zwar viele Externe noch in der Softwareentwicklung, mit denen wir gestartet sind. Wir haben auch ein Unternehmen in Finnland zugekauft, wo wir jetzt erstmal so einen Grundstock hatten, mit dem wir beginnen konnten. Aber es war eben eine Aufbauarbeit und diese Aufbauarbeit sorgt eben dafür, dass man, ich sag mal, viel auch an Veränderungen mitnehmen muss, dass man auch viele Menschen begeistern muss, dass man auch viele Menschen einen Purpose und eine Mission mitgeben muss, weil den muss man ja erstmal auch schaffen und dafür sorgen, dass er in den Köpfen und in den Herzen ist. Und das war eine sehr intensive Zeit, in der ich viel darüber gelernt habe, wie funktioniert Kommunikation, welche Zeit muss man Sachen auch geben. Man will natürlich unglaublich schnell sein, aber manches braucht eben auch mal Jahre und Iterationen und was es dann wirklich heißt, quasi nicht nur ein Produkt aufzubauen, sondern auch ein Team aufzubauen, das hinter der Sache steht. Sicherlich gab es da auch Zeiten, die herausfordernd waren. Wir sind 2019 gelauncht und haben beispielsweise auch in London einen Betrieb aufgenommen, wo ich sehr viel Energie reingesteckt habe, um dieses Projekt zu gewinnen dort mit Partnern, mit Transport for London, also der lokalen Transport Authority. Und das hat dann auch ein Stück weit wehgetan, als die Zeit von Covid kam. Da wurde ja alles auf Null gedreht. Wir sind mehr oder weniger wie viele von jetzt auf gleich vom lebendigen Office-Betrieb in eine neue Zeit eingetreten mit Remote-Work, auch mit harten Entscheidungen. Ja. Mobilität stand still. Wir haben unseren Dienst runtergefahren. Wir haben für die Stadt innerhalb von 2 Wochen einen Nachtservice auf die Beine gestellt, um in den Zeiten von Lockdown dann eben kritische Arbeitende zu ihren Arbeitsorten zu bringen. Und da haben wir auch viel darüber gelernt, wie funktioniert denn dann dieses hybride Arbeiten, das Remote-Arbeiten und wie geht man eben auch mit Rückschlägen um. Ja, und das war für uns eine gute Lektion, wo wir gesagt haben, da haben wir viel rausgezogen, wenn es um das Thema Resilienz geht. Ja, also auch eine Organisation zu haben, die nicht nur vom einen Hype zum nächsten, zum übernächsten Highlight jagt und dann enttäuscht ist, wenn mal was nicht klappt, sondern auch eine Organisation, die mal humble, zurückhaltend sein kann und sagt, ja okay, wenn es jetzt nicht läuft, müssen wir einen anderen Weg finden, müssen nochmal neu drüber nachdenken, müssen uns vielleicht nochmal häuten. Und das hat viel an Grundstein für mich gelegt, um zu sagen, das hat mich dann befähigt, auch als CEO einzusteigen.
Sehr gut. Ja, ist spannend. Du hast zwei ganz interessante Sachen gesagt, und zwar einmal hattest du einen ganz tollen Chef und einen ganz tollen Mentor. Das höre ich jetzt tatsächlich auch immer öfter. Da habe ich auch gleich eine Rückfrage. Und du hast gesagt, manches braucht Jahre und nicht eben nur vielleicht Monate, sondern viele Jahre. Und ich glaube, heutzutage ist man in so einer schnell getriebenen Gesellschaft und irgendwie auch in so einem schnell getriebenen Business-Kontext, dass man oftmals schon nach vielleicht 2, 3 Jahren oder sogar noch kürzer signifikante Ergebnisse von Firmen erwartet, was vielleicht einfach auch teilweise unrealistisch ist, weil die besten Unternehmen wurden halt über Jahrzehnte oder sogar über Generationen dann aufgebaut. Und ich glaube, heute ist teilweise die Erwartungshaltung auch im Tech-Bereich, dass man sowas mal eben über 12 Monate live bringt und dass das dann schon ein paar Jahre später irgendwie für einen Millionenbetrag verkauft werden kann. Siehst du das auch so oder was ist da deine Meinung?
Ja, ich werde ja auch häufig gefragt von Menschen, die in den Job einsteigen, was ist so das Patentrezept? Ja? Also wie muss ich den Kuchen backen, um dann innerhalb von wenigen Jahren ganz nach oben zu kommen?
Genau.
Und ich glaube, dieses Patentrezept gibt es nicht. Ja? Also wenn ich jetzt zurückschaue auf das, was ich über 20 Jahre im Beruf gelernt habe, merke ich einfach, ich habe viel Wissen, viel Erfahrung gesammelt, die ich damals zu dem Zeitpunkt gar nicht einordnen konnte. Brauche ich die jetzt vom Studium angefangen? Ich habe mal Logistik und E-Business studiert, dass ich 20 Jahre später eben komplexe Operational Research Probleme hier bei Moja löse. Das hätte ich mir die 15 Jahre dazwischen dann auch nicht mehr träumen lassen können. Oder dass ich mal eben in meinem ersten Job die Chance hatte, mit einem hervorragenden Verhandler viel über Verhandlungen in schwierigen Situationen zu lernen. Das sind Fähigkeiten und Erfahrungen, die kann man nicht vorskripten, die kann man sich jetzt nicht vornehmen und sagen, jetzt mache ich 3 Online-Kurse und danach habe ich das alles verstanden und kann weitermachen, sondern man muss die Sachen auf sich zukommen lassen und dann die richtigen Verbindungen ziehen, das Arsenal und die Möglichkeiten, die man hat, dann in den richtigen Situationen nutzen. Und ich glaube, nicht zu verbissen zu sein. Also sich Zeit zu lassen, sich nicht zu viel Druck zu machen, zu sagen, man muss auch eben bestimmte Rückschläge mal verdauen, eine Karriere geht auch mal nach unten, ein Geschäft entwickelt sich, warum auch immer nicht immer auf einer Geraden nach oben. Das muss man einfach akzeptieren. Ja, manchmal klappt es auch einfach zwischenmenschlich nicht. Ja. Jeder hat immer einen Chef, ja. Auch wenn man CEO ist, hat man Aufsichtsrat oder einen Verwaltungsrat. Und wenn da mal die Stimmung wechselt, dann kann das auch schnell kippen. Und dann muss man eben auch sehen, wie man in solchen Situationen klarkommt. Egal, wie gut vielleicht der Erfolg des Unternehmens ist. Ja. Es gehört dazu. Und ich glaube, deswegen ist so eine gewisse Form der Gelassenheit, der Entspanntheit, die ist notwendig, aber immer auch mit einem gewissen Antrieb und einer gewissen Neugierde. Ja, man kann jetzt auch nicht nur sagen, ich setze mich hin und lasse alles auf mich zukommen und ich weiß schon alles und der Tag ist doch schon abgelaufen, sondern muss natürlich auch an den Themen dranbleiben, lernen, reflektieren, über Führung natürlich noch viel, viel mehr über die Jahre, über die Zeit, wenn man eben mit Menschen zusammenarbeitet. Und so entwickelt man dann auch seinen eigenen Stil. Und den Stil ergibt sich nicht aus dem, dass ich irgendetwas, gibt ja den schönen Begriff Cargo-Kulte, irgendein Buch lese und dann gebetsmühlenartig wiederhole, was irgendein Guru gesagt hat, sondern indem man eben ganz viel aufsaugt, das kombiniert und dann so ein Stück weit mit viel geistiger Unabhängigkeit dafür sorgt, dass man eben so sein eigenes Modell fährt, das auch authentisch zu einem passt.
Ja, das finde ich absolut, also kann ich nur widerspiegeln. Gerade auch, was du gesagt hast mit den Erfahrungen, dass man ja noch gar nicht weiß, wenn man mit, weiß ich nicht, Anfang 20, Mitte 20, Ende 20 Erfahrungen sammelt, was die einen dann vielleicht 5, 6, 7, 8, 9 Jahre später in einem ganz anderen Kontext bringen. Man sucht immer so ein bisschen nach diesem roten Faden, den kann man eigentlich nur rückwirkend finden, oder? Was meinst du?
Man kann den nur rückwirkend finden und ich glaube, es ist auch wichtig, bestimmte Skills braucht man eben zu bestimmten Zeitpunkten in seiner Karriere. Ich habe mal viel über Projektmanagement, agile Softwareentwicklung, Software Engineering in sich gelernt, IT-Architekturen. Die habe ich zu der Zeit gebraucht und die helfen mir heute aber weiter. Und das ist ein Stück weit immer die Perspektiven, die man aufsaugt, die braucht man heute und die braucht man auch in Zukunft. Aber man braucht nicht nur die, die man in Zukunft braucht. Deswegen muss man eben auch akzeptieren, dass man, wenn man vielleicht am Anfang seiner Karriere steht, das Thema Führung eins ist, was noch nicht gleich losgeht. Und das ist auch gesund. Ja, weil man muss auch erstmal zu sich selbst finden, man muss in der Lage sein, sich selbst zu führen, selbst Zeitmanagement zu betreiben, bevor man auf einmal weitere Menschen, Teams anvertraut bekommt. Und ich merke, dass es eben viel, viel Drang gibt zu sagen, oh, ich muss aber jetzt führen und ich muss jetzt den nächsten Schritt machen und ich habe dieses tolle Buch über Führung gelesen oder ich habe dieses tolle Buch über Unternehmensführung und Strategie gelesen. Ich möchte jetzt unbedingt Strategie machen, wo ich sage, ja, auch, ja, aber besinnlich auch der Skills, die du jetzt gerade in deinem Job brauchst und ereigne dir dann das an, was du in der nächsten Stufe brauchst, wenn es auch wirklich soweit ist. Lieber erstmal eine solide, sichere Basis, um dann sagen zu können, es geht weiter. Und so eine schöne Analogie ist, ich fahr viel Rad und da ist das beim Training auch so. Ja, man kann nicht nur sagen, ich werde jetzt der perfekte Bergfahrer, ja, und spezialisiere mich nur darauf, Anstiege hochzufahren. Man braucht diese Basis. Und deswegen ist ganz wichtig, in dem Umfeld, in dem man unterwegs ist, auch dafür zu sorgen, dass man eine gute Basis hat, um dann Spezialisierung nachher draufsetzen zu können.
Das ist gut, ja. Wenn du jetzt nochmal auf den Punkt mit dem guten Chef und Mentor zurückkommst, würdest du dann sagen, dass es fast mehr Sinn macht, man sucht sich auch am Anfang eher personenbezogen Jobs und Aufgaben, als jetzt zu sagen, oh, ich möchte unbedingt bei einer großen Bank oder bei einem großen Automobilkonzern arbeiten, sondern kann man ja trotzdem, ne? Also ist ja klar, aber man sollte vielleicht mehr Wert drauf legen, dass man inspirierende Persönlichkeiten hat, für die man arbeitet?
Das war mein Weg. Ich habe im Wesentlichen meinen Job nach den Menschen ausgesucht, die dort in der Führung waren. Das war für mich der Einstieg eben nach dem Studium, war sehr geprägt von eben Lützer als Unternehmerpersönlichkeit, der mich begeistert hat, der mich an die Hand genommen hat, der mir viel gezeigt hat. Auch dann den Sprung in der Beratung hatte ich die Möglichkeit, weil es eben noch eine kleine Beratung war, viel mit den Partnern, Vorständen dort direkt zu arbeiten, viel von denen zu lernen. Und klar, ich habe keine Karriere, wo jetzt die ganz großen Namen hinten dran stehen. Ja, die Firmen kennt man in der Regel nicht, weil sie in der Nische sind, Hidden Champions sind, ihren Weg gegangen sind. Aber es hat mir eben auch immer ermöglicht, sehr direkt mit herausragenden Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Und das hat mir persönlich, hat das viel gegeben. Und ich mag nicht ausschließen, dass dieser Weg auch in einem Konzern möglich ist. Ja, ich sehe auch bei Volkswagen in meinem Umfeld herausragende Menschen, die eben auch über solche Mentoring-Strukturen gewachsen sind. Ich glaube, was man eben berücksichtigen sollte, ist, dass es nicht nur die Jagd nach dem Titel und vielleicht die Jagd nach dann der nächsten Karrierestufe in einem System ist, sondern dass man eben auch ganz bewusst sagt, okay, wo kann ich jetzt lernen? Welche Aufgabe bringt mir was, wo sind Menschen, die mich inspirieren und wo bin ich dann auch wirklich mit Herzblut bei der Sache, weil das ist meine Überzeugung, nur wenn man auf was richtig, richtig Bock hat und das überzeugt jeden Tag angehen kann, dann hat man auch die Begeisterung, um zu sagen, ich will jetzt auch lernen, ich will weiterkommen und ich will, dass die Sache erfolgreich ist. Und wenn man dieses Gefühl hat, nicht nur gefördert zu werden, sondern eben auch diese Forderungen, wie es so ein bisschen abgedroschen zwar heißt, aber dass die auch da sind und man sich einbringen kann, dann glaube ich, wird Karriere zu einem sehr intrinsisch entstehenden Modell. Klar braucht man immer noch Glück, das gehört dazu. Ja, Timing, Glück, mal auch bewusst Risiken einzugehen, das gehört mit dazu. Aber es glaube ich, ganz wichtiger Aspekt zu sagen, man braucht diese Kontinuität und man braucht die richtigen Menschen.
Mhm. Du, das ist ein sehr, sehr tolles Statement zum Abschluss, wie ich finde, Sascha. Erstmal herzlichen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Es hat mega Spaß gemacht und ich finde, du hast eine sehr, sehr gute Auffassung von Karriere, eine sehr gesunde auch. Und ich glaube, dass das sehr gute Impulse auch bei uns in der Zuhörerschaft setzen kann, wie man an die Sache rangeht und auch wie man das ganze Thema dann auch langfristig erfolgreich macht und eben nicht nur für die nächsten, weiß ich nicht, 6 Monate oder ein paar Jahre, weil meistens wie wir ja gesagt haben, ist das ja ein Marathon und kein Sprint und deswegen muss man da, glaube ich, auch gesunde Leitplanken haben.
Ja, vielen Dank, Franz, dass du mir die Chance gegeben hast, hier meine Botschaften auch mal kundzutun. Sehr spannend, wo so ein Gespräch oder Skript auch mal hinführt. Und deswegen war es für mich eine Freude. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen konnten und danke dir nochmal von Herzen.
Perfekt. Wir linken natürlich, wie gesagt, zu deinem Profil und natürlich auch zu Moja alles in den Shownotes unten. Wer jetzt noch ein bisschen weiter in die Recherche gehen möchte oder sogar mit dir Kontakt aufnehmen möchte, der kann das gerne tun. Der kann natürlich auch gerne auf mich zukommen. Dann gebe ich ein Intro, wenn das etwas Seriöses ist. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen, die immer zuhören und die vielleicht auch heute zum ersten Mal zuhören. Gebt uns gerne Feedback zu diesem Format in Form eines Kommentars auf LinkedIn oder einer Bewertung in den gängigen Plattformen, in denen ihr Behind the Sea immer hört. Und das ist nur möglich, weil wir natürlich Atreus als Sponsor haben. Ich selbst ja auch bei Atreus tätig bin. Insofern, wenn ihr gerade die Fragestellung im Unternehmen habt, habe ich gerade die richtigen Leute speziell zur richtigen Zeit im Unternehmen, dann kommt gerne auch mal auf mich zu. Wir können einfach mal ein Gespräch führen, ein Sparring machen und gucken, ob wir vielleicht dann mit unserem Netzwerk und mit der geeigneten Interim-Ressource helfen können oder sogar in eine Search gehen. Dazu gerne einfach auf mich zukommen oder auch mal bei atreus.de vorbeischauen. Wir helfen da gerne, alles rund ums Thema Linien und Programmmanagement. Sascha, ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke gleichfalls. Tschüss, Franz.